Wenn wir wirklich entschlossen wären, den Staat oder die Verwaltung zu digitalisieren und damit auch den Staat zu modernisieren, dann hätten wir als Prinzip nicht Digital First, sondern Digital Only.
Willkommen zu Folge 92 von Erststimme. In Deutschland geht alles viel zu langsam. Das ist ein Satz, den man immer wieder hört. Und viele von uns haben wohl auch schon Situationen erlebt, in denen wir genau das zu spüren bekommen haben. Damit ein Staat funktioniert, muss er gut organisiert sein. Ist das nicht der Fall, gefährdet das auch die Demokratie. Aber was macht einen modernen Staat eigentlich aus? Woher soll sich der Staat das Wissen holen, um sich selbst ein grundlegendes Update zu verschaffen? Und wie kann das überhaupt funktionieren bei 16 Bundesländern und über 11.000 Behörden in Deutschland? Darüber spricht Marcel Schepp in dieser Folge von Erststimme mit Lars Zimmermann. Er ist Mitgründer des GovTech Campus Deutschland und der diesjährige Fellow der Konrad-Adenauer-Stiftung.
Herzlich willkommen, lieber Herr Zimmermann. Zur Erststimme, dem Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Schön, dass Sie hier sind.
Danke für die Einladung.
Gründer, Unternehmer, Vorstand, Digital Native, Tech-Entrepreneur und deswegen sind Sie auch hier, diesjähriger Fellow der Konrad-Adenauer-Stiftung. Ihr Lebenslauf ist ebenso spannend wie vielfältig, wobei Sie den meisten Menschen bekannt sein dürften als der Kopf hinter dem 2021 in Berlin eröffneten GovTech Campus. Davon ausgehend, wie würden Sie Ihren Beruf beschreiben? Was machen Sie?
Wir bauen eine Organisation oder ich baue eine Organisation mit einem großen Team, mit vielen anderen auch. Aber im Grunde genommen ist das ein Aufbau einer neuen Organisation.
Wie sind Sie dorthin gekommen? Was hat Sie dazu motiviert?
Ich habe vorher in dem Bereich gearbeitet, GovTech, bei einem VC, also einem Risikokapitalgeber, der auch sehr projektbezogen gearbeitet hat. Wir haben da mit Startups gearbeitet, die Lösungen anbieten für Staaten und für Verwaltungen. Und in der Zusammenarbeit, die man natürlich dann, wenn man das in Deutschland macht, mit dem Bund und den Ländern hat, gab es immer die Diskussion, kann die Verwaltung, kann der Staat eigentlich langfristig die Voraussetzungen für seine eigene Modernisierung und Digitalisierung alleine schaffen, ja oder nein? Und die Frage haben wir dann alle mit Nein beantwortet und gesagt, man braucht die Tech-Szene, also man braucht die Expertise, die Kompetenz von angewandten Forschungsorganisationen, aber vor allem auch den Start-ups, den Technologieunternehmen. Und dann gab es so ein bisschen noch von der, ich sag mal, alten Bundesregierung, die ja jetzt auch schon etwas länger raus ist, so ein bisschen die Überlegung, wie müsste man eine solche Organisation bauen, die das langfristig strukturell für Bund, Länder und Kommunen, also ebenenübergreifend anbieten könnte. Und die Aufgabe, die habe ich zuerst, war das gar nicht so unbedingt mein Ding. Ich hatte ein schönes Leben davor. Und dann haben wir aber ein bisschen das Konzept mitgeschrieben. Und dann war die Frage, wollen wir das nicht gemeinsam aufbauen? Willst du nicht dabei sein? Und dann habe ich Ja gesagt.
Das ist sehr spannend. Vielen Dank. Also vielleicht noch als Fußnote dazu, auch die Konrad-Adenauer-Stiftung ist Mitglied sehr gerne beim GovTech Campus. Und soweit ich persönlich das erleben konnte, fand ich es auch immer sehr, sehr beeindruckend als Projekt. Jetzt haben Sie schon wunderbar unser Thema heute eingeleitet, Staatsmodernisierung. Darüber wollten wir uns heute unterhalten. Jetzt klingt das erstmal ziemlich kompliziert. Was verbirgt sich denn aus Ihrer Sicht hinter dem Begriff Staatsmodernisierung?
Also am Ende muss man ja vielleicht das vorab zu sagen, Staaten müssen ja immer handlungsfähig sein. Und je stärker sich das Umfeld eines Staates verändert, desto mehr Herausforderungen gibt es ja natürlich für diese Handlungsfähigkeit. Und deswegen ist Staatsmodernisierung ja im Grunde genommen ein fortlaufender Prozess, wo man sagen muss, Staaten sollten sich immer so umbauen, so organisatorisch aufstellen, dass sie diesen ganzen neuen Herausforderungen, die der Staat bewältigen muss, gerecht werden können, so effizient, so effektiv, wie irgendwie es geht. Und dieser Prozess ist eigentlich das, was ich als Staatsmodernisierung bezeichne. Also es ist weniger etwas, was man einmal in 100 Jahren macht, sondern eigentlich ist der Staat natürlich kein festes Gebilde, sondern muss sich anpassen. Und das ist eigentlich Staatsmodernisierung.
Das sehr, sehr schön beschrieben, weil ich denke, auch Staatsmodernisierung ist ja inhärent aus unserer Sicht verknüpft mit unserem demokratischen System. Und auch da, sagen wir mal, gehört es ja im Grundsatz dazu, dass Demokratie sich immer weiterentwickelt und eigentlich nie am Ende ist. Und dennoch, jetzt aus Sicht der politischen Kommunikation, hört man hin und wieder mal den Satz, naja, also auf auf Plakate passt Staatsmodernisierung jetzt nicht. Ja, es ist kein Begriff, der sich erstmal erschließt. Und doch geht es ja eigentlich um den Kern unserer Demokratie, weil wir glauben, ich denke auch viele andere das so wahrnehmen, dass nur ein funktionierender Staat eben auch Vertrauen schafft in seine Leistungsfähigkeit und damit auch in die Demokratie selbst. Wenn wir jetzt mal vielleicht das Thema positiv aufmachen, was meinen Sie, wie würde denn ein funktionierender Staat im Jahr 2024 aussehen?
Erstmal muss er schnell sein, also er muss lieferfähig sein, also muss das, was er möchte, auch in die Praxis überführen können. Und muss vor allem auch zum Beispiel in Krisen schnell reaktionsfähig sein. Also wir alle haben die Corona-Krise erlebt, das ist jetzt das klassische Beispiel, wo wir im Gesundheitsbereich zum Beispiel wie die Gesundheitsämter arbeiten mussten, gemerkt haben, das ist alles mit sehr viel Papier, sehr viel Aufwand, sehr viel Personal verbunden. Mhm. Im Bildungsbereich war es in den ersten Monaten fast unmöglich, Kinder zu beschulen vernünftig, weil sie nicht in die Schule gehen konnten. Und man hat das in vielen anderen Dingen auch noch gesehen. Aber das waren so zwei sichtbare Bereiche, wo man einfach gemerkt hat, der Staat und die dahinterstehende Verwaltung ist eigentlich gar nicht mehr so gut, wie wir das vielleicht immer dachten. Also wir waren ja in Deutschland immer sehr stolz darauf, dass wir vermeintlich die beste Verwaltung der Welt haben. Das ist auch gar nicht so falsch. Wir haben eine sehr gute Verwaltung. Aber Corona hat eben gezeigt, dass unter den neuen Existenzbedingungen, die Staaten und Verwaltungen heute haben, der Staat auch in Deutschland nicht mehr so gut funktioniert. Und das ist schon eben ein großer Punkt gewesen, wo man gesagt hat, muss man ändern, weil natürlich die Rahmenbedingungen der Bundesrepublik heute ganz andere sind als vor 50 Jahren.
Mhm. Ja, das in der Tat. Also ich habe auch den Eindruck, dass die Pandemie bis zum gewissen Grad auch der Politik nochmal die Überzeugung geschafft hat, dass man große Sachen verändern kann, wenn in dem Fall der Druck da ist. Und Staatsmodernisierung gehört da sicherlich mit dazu. Gibt es denn Ideen zur Staatsmodernisierung, sei es in Deutschland, sei es vielleicht auch international, die Sie besonders beeindruckt haben?
Also vielleicht in Deutschland, was ich erstmal sagen würde, was für mich in erster Linie nicht zur Staatsmodernisierung gehört, ist die Föderalismusreform. Also viele denken immer, man muss jetzt den Föderalismus umbauen. Das ist gar nicht nötig, da sprechen wir vielleicht auch später nochmal drüber. Sondern es geht erstmal darum, dass man da, wo man Dinge verändern kann, anpassen kann, es auch tun sollte. Ja? Das haben viele andere Länder gemacht. Also in anderen Ländern ist es jetzt auch nicht zu einer riesigen Veränderung der gesamten Staatsstruktur gekommen. Ich glaube, das ist so ein bisschen immer das deutsche Denken, dass so, also Staatsmodernisierung klingt ja auch sehr groß, ja, dass man dann große Gremien bauen muss, die dann im Grunde genommen das Grundgesetz neu schreiben. Ganz im Gegenteil. Also man kann auf dem jetzigen System, auf dem wir arbeiten, den Staat modernisieren. Viele Länder machen das gerade. Nehmen wir mal Indien. Also ich fange jetzt mal nicht mit den Kleinstaaten, den üblichen Verdächtigen an, sondern Indien baut seine Verwaltung, seinen Staat gerade auch digital mit Technologien massiv um. Übrigens sehr, sehr erfolgreich. Also es ist wirklich beeindruckend, wie Indien das macht. Dann gibt es natürlich die Klassiker, die wir immer nennen. Estland, Dänemark, Singapur. Es gibt aber auch in Afrika viele Staaten, die sich eine sehr erfolgreich mithilfe von digitalen Lösungen eine Staatsmodernisierung machen. Wobei immer klar ist, dass Staatsmodernisierung und Verwaltungsdigitalisierung nicht das gleiche ist. Also Verwaltungsdigitalisierung, also das Einsetzen von digitalen Lösungen, ist ein Instrument, um den Staat zu modernisieren. Es geht aber am Ende auch darum, in Deutschland zum Beispiel zu schauen, sind die Ministerien noch richtig organisiert? Kann ich sektorübergreifend arbeiten? Also kann ich oder ressortübergreifend arbeiten? Kriege ich die richtigen Leute in die Ministerien? Also auch das sind alles Themen, die zur Staatsmodernisierung gehören, ebenso wie die Digitalisierung.
Vielen Dank. In der Tat, das ist eine Beobachtung, die ich teilen würde, wie es der Zufall so will. Ich durfte früher mal für die Adenauer-Stiftung Indien arbeiten und war erst vor kurzem da. Ein spannendes Beispiel, was mir geschildert wurde von jemand aus der Politik, der gesagt hat, wir haben erstmal angefangen, die Bürger zu bitten, uns alles zu geben, was digital ist. Und dann hat der Staat es strukturiert. Das ist zwar erstmal imperfekt, aber es ist vielleicht in dem Fall der einfachere Weg, als von vornherein sozusagen versuchen, perfekt alles zu bauen und dann den Input von den Menschen einzufordern. Das würde mich nämlich auch zu der Frage bringen, jetzt haben wir versucht, positiv zu beginnen, sind wir auch schon dahin gekommen, dass das in Deutschland natürlich auch Herausforderungen bestehen? Was verbindet denn die Länder, die Sie vorher genannt haben, oder auch andere Beispiele in der Herangehensweise? Ist es vielleicht mehr Entscheidungs- oder Verantwortungsfreude, oder wird Ermessen anders ausgelegt? Was sind da so die Parameter?
Ich glaube, es sind drei. Das erste ist, fangen wir mal auch mit dem Wichtigsten an, das ist die politische Führung. Also es ist eine ganz deutliche Klarheit an der politischen Spitze, dass dieses Thema eben kein Thema für Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker ist oder für Juristinnen und Juristen, wo man sagt, Staatsrechtler, die sich mit der Struktur des Staates beschäftigen, sondern ganz im Gegenteil. Man hat erkannt, dass nur ein moderner, ein handlungsfähiger Staat das Land, die Gesellschaft weiterbringt, auch Wirtschaftswachstum kreieren kann. Also das ist zum Beispiel ganz entscheidend. Das ist vielleicht auch jetzt gerade, weil wir hier bei der Kasse sind, ganz wichtig, die Lieferfähigkeit, die Handlungsfähigkeit des Staates ist direkt gebunden an die Existenz der sozialen Marktwirtschaft. Ohne einen handlungsfähigen Staat kann es auch keine soziale Marktwirtschaft geben. Und deswegen ist das eben kein Fachpolitikum-Thema, sondern es ist letztendlich ein Grundthema der staatlichen Struktur und der Frage, wohin entwickelt sich die Bundesrepublik Deutschland eigentlich. Also politische Führung ist in den Ländern, die erfolgreich ist, war ganz entscheidend. Also Sie können dort mit der Staatsspitze reden und Sie können sicher sein, dass irgendwann der Präsident oder die Regierungschefin über dieses Thema Staatsdigitalisierung, Verwaltungsmodernisierung auch spricht. Das Zweite ist, dass man das sehr, sehr entschlossen gemacht hat mit klaren Zielsetzungen. Also dass man jetzt keine Ungetüme gebaut hat, sondern sehr ambitioniert gesagt hat, wir wollen zum Beispiel ein Gesundheitssystem haben, was zu den besten drei der irgendwie Welt gehört. Ja. Wenn Sie in Deutschland mit auch der Politik sprechen oder mit der Verwaltung, dann hören Sie diesen Satz nie. Sie hören immer, ja, wir wollen den Führerschein digital verlängerbar machen oder wir wollen, dass Sie bei Gesundheitsämtern digital irgendwas einreichen können. Also wir sind sehr klein verliebt. In Deutschland würden Sie nie den Satz hören, ja, wir wollen die gesündeste Gesellschaft der Europäischen Union haben und dafür nutzen wir digitale Modelle, dazu nutzen wir Daten zum Beispiel. Das ist in den Ländern, die erfolgreich sind, anders. Die gehen wirklich mit hoher Ambition ran und wissen eben auch, dass diese Modernisierung, diese Digitalisierung kein Selbstzweck ist, sondern dass sie eben einem sehr, sehr hohen strategischen Ziel dienen soll. Und das Dritte ist, dass man auch eine gewisse Zentralität dahinter hat. Also eben sehr entschlossen vorangeht und eben sagt, es gibt nicht X5, 8, 9, 10 Lösungen, sondern dass man eben sagt, wir wollen das so zentral wie irgendwie geht machen oder auf Standards machen, ja, dass man eben nicht 20 verschiedene Lösungen nebeneinander hat, die nicht zusammenpassen, sondern dass man diesen Modernisierungsansatz so orchestriert und auch so zentralisiert wie möglich macht, übrigens auch in den föderal organisierten Ländern. Und das sind eigentlich vielleicht ein Viertes noch, das immer mit der Tech-Szene zusammen, also immer mit den Technologieakteuren, der Staat in den Ländern, die sehr erfolgreich sind, weiß, was er auch nicht kann. Das ist immer ganz entscheidend. Wenn Sie was machen, müssen Sie nicht nur wissen, was Sie können, sondern Sie müssen vor allem wissen, was Sie nicht können. Und da sagt der Staat eben auch klar, wir sind keine guten Softwareentwickler. Wir holen uns die Expertise von außen. Wir steuern das. Wir entwickeln das vielleicht auch weiter. Aber wir arbeiten mit anderen zusammen, vor allem mit den Technologieunternehmen. Und das ist in allen erfolgreichen Staaten der Fall gewesen.
Das ist ein wichtiger Punkt, den würde ich nämlich nachher gerne auch nochmal aufgreifen, wenn es um die Schnittstellen geht. Was Sie vorhin ja schon angerissen haben, sehr schön ist die Frage des Föderalismus, wo uns ja eben auch der Punkt Zentralität hinführt. Wenn es um Staatsmodernisierung geht, wird, glaube ich, schnell, zumindest wenn man das abstrakt diskutiert, auch der Föderalismus in Frage gestellt, weil man sagt, okay, es sind einfach zu viele, die mitentscheiden, sei es die Ebenen, sei es die reine Anzahl. Ich habe es mal rausgesucht, klar, 16 Bundesländer, weiß man, 400 Gebietskörperschaften, über 11.000 Behörden ist der letzte Stand. Ich glaube, auf Bundesebene sind es 962 Behörden ungefähr. Andererseits, das hat man, glaube ich, im Online-Zugangsgesetz erhoben, dass man sagt, über 80% der Verwaltungsleistungen finden auf Ebene der Kommunen statt, ja. Wohingegen, ich meine, unter 20% der politischen Verantwortung da liegen, rein staatsrechtlich. Das heißt, der Kontakt zum Bürger ist ja erstmal lokal, das spiegeln auch viele Politiker zurück, sagen, dort treffe ich die Menschen als erstes und umgekehrt, aber die Handhabe ist nicht da. Wo müsste Deutschland denn zentraler werden und wo vielleicht auch föderaler? Also wenn man daran denkt, dass das jetzt als Adenauer-Stiftung, wie wir auch immer an Subsidiarität denken, sagen, wo kann die, welche Einheit was am besten lösen?
Ja, also erstmal vielleicht das vorab, niemand muss Bundesländer auflösen, um den Staat zu modernisieren. Das ist, okay. Muss man vielleicht als erstes sagen, weil das immer so ein
so eine vermeintliche Wahrheit ist, das ist aus meiner Sicht Unsinn. Ich würde das auch so gar nicht anfangen. Jetzt kommen wir mal zum Subsidiaritätsprinzip, das ich ganz spannend finde. Ich habe in Bonn politische Wissenschaften unter anderem studiert und da wird man ja mit dem Subsidiaritätsprinzip quasi aufgezogen, was das angeht. Das ist in dem Digitalisierungstechnologiebereich eigentlich Gift, das Subsidiaritätsprinzip. Warum? Weil die unterste Ebene nicht mehr handlungsfähig ist. Nehmen wir mal die Kommunen. Die Kommunen haben jetzt schon viel zu wenig Personal. Das wird in den nächsten Jahren immer schlimmer werden. Also wir wissen, wie hoch der Personalmangel in der öffentlichen Verwaltung ist. Die Kommunen haben kein Geld. Also ich habe die Prozentzahl nicht im Kopf, wie viele Kommunen unter quasi im Haushalt entweder freiwillig gerade ihren Haushalt konsolidieren oder unter sozusagen der Knute der jeweiligen Finanzministerien stehen, weil sie sozusagen hoch verschuldet sind. Das heißt, wenn wir das Subsidiaritätsprinzip, so wie wir es verstehen, also alles, was geht auf die kleinste Ebene herunterbrechen, dann würden wir das an die schwächste Ebene geben. Also Sie haben das ja gerade gesagt, da, wo am meisten Bürgerkontakte stattfinden, nämlich in den Kommunen, sind am wenigsten Ressourcen vorhanden. Also ich rede immer von der Fläche. Es gibt Unterschiede natürlich. Und das führt dazu, dass wenn wir dieses Subsidiaritätsprinzip im digitalen, im technologischen Bereich anwenden würden, es eigentlich an den Schwächsten in dem System geben würden, die dazu gar nicht in der Lage wären. Das heißt, wenn ich mit Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern spreche, und das tue ich wirklich sehr, sehr viel, große Städte, kleinere Städte, mittelgroße Städte, dann merke ich eigentlich eher, dass die sagen, warum müssen wir das eigentlich mehr oder weniger alles selber machen? Warum können wir nicht uns anschließen an ein größeres System? Alle haben doch die gleichen Probleme. Ich muss doch als Kommune nicht extra noch mal Geld ausgeben, um wieder das Rad neu zu erfinden. Das heißt, ich sehe momentan eher, dass in den Kommunen es eine Haltung gibt, die so in Richtung des Bundes geht. Also sagt, wir müssen mehr auf Plattform arbeiten, also mehr zentraler Lösungen entwickeln und die dann auch nachnutzbar machen. Und dass die Kommunen eben diesen Wunsch haben, weil sie wissen, sie haben die Ressourcen nicht. Und deswegen ist aus meiner Sicht das Denken in Subsidiaritätsdimensionen bei dem Thema falsch, weil wir würden der schwächsten Gruppe sozusagen mit den wenigsten Ressourcen die größte Verantwortung geben und es wird nicht funktionieren.
Vielen Dank. Das ist, denke ich, eine wichtige Beobachtung, weil ich es eben auch Subsidiarität nochmal um den Gedanken erweitert, dass man sie halt dort einsetzt, wo es Sinn macht. Was mir eben auch jetzt jüngsten Gesprächen, nicht nur mit tatsächlich der kommunalen Ebene, aber das ist, glaube ich, besonders frappierend, aber auch zum Beispiel mit Vertretern auf Bundes- oder Länderebene aufgefallen ist, die gesagt haben, es hilft uns wenig, wenn ein digitaler Prozess eingeführt wird oder wir ihn umsetzen müssen, während parallel die schon existierenden analogen Strukturen und Prozesse ja trotzdem weiterlaufen. Das heißt, sie werden nicht ersetzt, sondern im schlimmsten Fall müssen wir quasi beides bedienen. Ja. Haben Sie vielleicht im Zuge Ihrer Gespräche auch Beispiele in Deutschland erlebt, in denen dieses Spannungsfeld aufgelöst werden konnte? Oder wo kann man da vielleicht auch was von der kommunalen Ebene oder umgekehrt adaptieren, um damit zurechtzukommen?
Also es gibt bestimmt in einigen, vielen Kommunen Prozesse, die Sie heute mehr oder weniger nur noch digital machen können. Ich kann Ihnen jetzt keinen konkreten nennen, weil es so viele standardisierte in Deutschland auch noch nicht gibt. Schon ein paar Dutzende, aber natürlich auch noch nicht so viele. Trotzdem ist es eher immer so, dass alles noch parallel in der Tat läuft. Das merken Sie auch daran. Und jetzt komme ich auch wieder auf das Prinzip der politischen Führung. Also wenn wir wirklich entschlossen wären, den Staat oder die Verwaltung zu digitalisieren und damit auch den Staat zu modernisieren, dann hätten wir als Prinzip nicht digital first, sondern digital only. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu plakativ, was ich sage, das ist mir schon bewusst. Ein Staat, eine Verwaltung, eine Bundesregierung, und das ist ja nicht nur, also sind ja viele Regierungen gewesen, die Digital First zum Prinzip macht, die ist unentschlossen, weil die sagt, ja, wir machen einen Prozess digital und das auch eher schlecht als recht. Also es ist unglaublich langsam in Deutschland mit wahnsinnig viel Geldaufwand und so weiter. Und dann fahren wir den analogen Prozess mal noch weiter und dann wird ja meistens gesagt, weil die alten Menschen das sonst nicht machen können. Ich halte das immer für eine Ausrede, weil also wenn ich mal irgendwann alt bin, ja, dann bin ich viel digitaler, als meine Eltern in dem gleichen Alter waren. Und die Rentnerinnen und Rentner in 10 Jahren sind viel digitaler als die vor 10 Jahren. Also wir werden ja auch als digitalisierte Menschen älter und können auch im höheren Alter dann digitale Prozesse nutzen. Also das ist eine große Ausrede. Es gibt aus meiner Sicht immer noch nicht die Entschlossenheit zu sagen, sobald ich einen einzelnen Prozess digital habe, dann sage ich vielleicht, es gibt eine Übergangsphase von 3 Jahren und dann wird der analoge Angebotsprozess für dieses Projekt, für diesen Prozess gestoppt. Ja, dann gibt es ihn nur noch digital. Mhm. Und das braucht Führung. Da müssen Sie jemanden haben, der das so entscheidet. Und das passiert eben leider nicht.
Das ich erinnere mich auch an zwei Beispiele. Ich meine, zum einen ist es tatsächlich so, dass es in Dänemark tatsächlich ein Recht auf digitale Souveränität gibt, aus dem man aber sozusagen muss man rausgehen. Also man hat es automatisch und wenn man es nicht möchte, muss man rausgehen. Und zum Zweiten meine ich auch gehört zu haben, weil find ich gut, wie Sie das beschrieben haben, dass es geht ja nicht darum, Menschen zurückzulassen, sondern alle Beispiele, die mir bekannt sind, haben damit gearbeitet, dass sie die Gruppen, die digitale Zugänge ablehnen oder damit nicht umgehen können, dass man die mitnimmt. Zum Beispiel, indem man sagt, wir haben junge Menschen, die mit einem Tablet durch die Dörfer gehen und dann die Services anbieten. Es gibt einen Punkt, wo man hingehen kann, wo eine Person da ist und die das dann eben trotzdem anbietet, aber der Prozess ist digital. Ja. Also ich denke da.
Es gibt klassische Beispiele dafür, zum Beispiel, ich glaube in Belgien ist das, ich hoffe, ich habe das Land richtig im Kopf. Wir sehen ja in den Kommunen zum Beispiel auch, dass, also ich sage mal in meiner Heimatstadt in Westfalen, da gab es früher, alle Banken hatten da eine Niederlassung, Deutsche Bank, Sparkasse und so weiter. Dann gab es das Rathaus und so weiter. Jeder hatte sein eigenes Gebäude. Mhm. Wenn ich heute so durchs Ruhrgebiet fahre und es in anderen Bundesländern wahrscheinlich genauso, sieht man, dass kaum noch eine Bank vor Ort ist, vielleicht nur noch eine Bank. Die anderen haben ihre Filialen geschlossen in den Stadtteilen eh. Und alleine wenn man guckt, wie wir Rathäuser noch definieren, also das Rathaus in Deutschland ist immer noch so, ich gehe meistens so einen schönen Steinbau. Ja, die Rathäuser wurden vor ein paar hundert Jahren ja sehr, sehr groß und gebaut. Ja, heute kann man sie gar nicht mehr heizen, aber früher waren das natürlich neben den Schulen die wichtigsten Gebäude in den Kommunen. Und was man eigentlich machen könnte, wie andere Länder das auch machen, ich gehe sozusagen in ein zentrales Gebäude in einer Kleinstadt. Also ich komme aus einer Stadt Schwerte, die weniger als 50.000 Einwohner mittlerweile hat, die, glaube ich, gerade auch absinkt bei den Einwohnerzahlen. Und da können Sie sagen, hier gibt es einen zentralen Ort. Da ist das Rathaus drin, da ist auch die Bank noch mit drin, da sind vielleicht auch noch die Versicherungsbüros drin. Also da, wo viele dann immer noch gerne hingehen, um bestimmte Dinge abzuwickeln. Und Sie können dann mittendrin einen Café machen und eine Begegnungszone und können da auch Leute hinsetzen mit Tablets, die sagen so, wenn jetzt wirklich einer nicht weiß, wie das funktioniert, dann sind da Leute, die helfen Ihnen. Und die helfen Ihnen auch so, dass Sie es lernen. Ja, und ich glaube, das wird in anderen Ländern gemacht. In Deutschland gibt es bestimmt auch viele einzelne Beispiele, wo das auch mal probiert wird, aber so müsste man eigentlich flächendeckend wirklich auch in den Kommunen selber, auch in den Kleinstädten anbieten, wir unterstützen, ich nenne es jetzt mal Digitallotse, ja? Also in den Kommunen, die sagen, wir helfen euch jetzt, euren digitalen Prozess bei der Bank zu machen, wir helfen euch bei den digitalen Prozess bei der Kommune zu machen, weil alle wollen das ja, alle wollen, dass ihre Kundinnen und Kunden das digital machen. Ja, die Leute wollen ja nicht mehr, dass man zur Filiale kommt und Geld abhebt. Und wenn die sich zusammentun würden und sagen, wir teilen uns vielleicht sogar die Kosten dafür, hätten alle was gewonnen und es wäre ein wirklich interessanter Ort dafür da. Aber das ist ein ganz einfaches Beispiel, wie man das flächendeckend machen könnte, ist aber zu wenig passiert.
Das, also was ich daran eben auch attraktiv finde, ist, wenn wir jetzt in unser Privatleben schauen, sind, glaube ich, ein Großteil der Menschen sind relativ vertraut mit digitalen Prozessen, sei es jetzt E-Commerce oder auch einfach, was wir mit unserem Mobiltelefon machen. Und dennoch scheint sozusagen gewisser Vorbehalt oder Misstrauen gegenüber staatlichen Dienstleistungen zu bestehen, wobei ich mir da durchaus die Frage stelle, sind es tatsächlich Vorbehalte oder ist es eben, weil die Prozesse nicht gut funktionieren? Jetzt haben Sie sehr schön schon so eine Schnittstelle beschrieben, also wo man, glaube ich, auch wie Sie ja gesagt haben, vielleicht auch Begegnungen schaffen könnte. Ich glaube aber, es geht dennoch nicht ohne auch eine gewisse Form von Standardisierung. Ja. Und da haben wir den Klassiker in Deutschland, wenn wir jetzt gerade auch beim Bankengeschäft waren, Datenschutz. Vielleicht jetzt sagen auch eher meine politische Meinung, aber ich habe manchmal den Eindruck, dass maximale Informationsfreiheit bei maximalem Datenschutz geht einfach nicht. Also wir können nicht alles von allem wollen. Deswegen, wie kann man diesen Widerspruch, diesen vermeintlichen auflösen?
Ich sage immer, den Kampf um den Datenschutz, der ist schon vor Jahren verloren gegangen, weil Sie das ja richtig gesagt haben. Wir sind ja nicht nur Demokraten, also wir wohnen ja nicht nur in einer Demokratie, wir sind ja nicht nur Bürgerinnen und Bürger, sondern wir sind ja auch Konsumenten. So. Und ich sage immer, auch das etwas plakativ, am Ende schlägt der Konsument in uns immer den Demokraten, weil wir wollen es so bequem, wie es möglich haben. Und im Privatleben, wenn wir Dinge einkaufen, wenn wir online Dinge bestellen, was auch immer, wenn wir im Internet suchen und so weiter, dann akzeptieren wir diesen sozusagen, ich will nicht sagen, nicht den Datenschutz, dass er nicht vorhanden ist, aber wir nutzen das einfach, ja, weil wir ein hohes Vertrauen in die Unternehmen haben, ob nun bewusst oder nicht, dass die Daten dort gesichert sind. Das ist natürlich nicht immer der Fall, aber ich kann auch ich kann auch Bargeld in meinem Portemonnaie haben und mir kann das Portemonnaie geklaut werden oder ich verliere es. Also wir tun immer so, im Stichwort auch, was dann auf den Datenschutz ist, dass im Digitalen eine 150-prozentige Sicherheit, die wir selbst im realen Leben gar nicht haben. Also das Beispiel mit, ich kenne Leute, die sagen, sie wollen nicht digital bezahlen, sondern sie wollen, das ist ihnen zu unsicher und so weiter. Und da sage ich, ja, wenn ihr euer Portemonnaie verliert und so, dann ist es auch so. Oder Leute, die in Geschäften sagen, sie würden nicht einkaufen, weil sie sonst getrackt werden können, aber dann bei jedem Lebensmitteleinkauf die Bonuskarte dann auf den Tisch legen. Also wenn sie heute ein modernes Auto kaufen, ja, im Durchschnitt werden 80 Datenpunkte bei jeder Fahrt an den Automobilhersteller zurückgemeldet. Also natürlich können sie heute, wenn sie wollen, herausfinden und sie ein modernes Auto fahren, wo war dieses Auto in den letzten 24 Stunden. Also das akzeptieren wir alles so mit im Privatleben und gehen dann auf den Start und sagen, so, das muss jetzt unglaublich, er muss Datenschutz sein. Ich glaube, wir müssen mehr über Datensicherheit reden und diese Datenschutzdebatte nicht beenden, aber den Fokus auf Datensicherheit legen und dann eben auch sagen, ja, es gibt die 100-prozentige Sicherheit nicht, die gab es nie, die gab es auch in der ganzen Historie nicht. Und dann sagen und dann abwägen, in welchem Bereich sind die potenziellen Vorteile höher als die potenziellen Risiken und Nachteile. Das ist eine Abwägung, die wir jeden Tag treffen. Ja, wenn ich mich ins Auto setze oder die Zuhörerinnen und Zuhörer, sie sich ins Auto setzen, dann wägen sie im Grunde genommen im Hinterkopf ab, ist das Risiko, dass ich verunglücke, ist das höher als der Nutzen, dass ich schnell von A nach B komme? Und Millionen von Menschen treffen jeden Tag die Entscheidung, dass sie dieses Risiko eingehen. Und das Gleiche kann man übertragen vom Prinzip auch auf die Stellen. Jetzt sagen Kritiker, naja, wenn alle Daten an einem Ort liegen und man nur in diesen einen Ort einbrechen kann, dann kann ich ja alle Daten sofort nehmen. Das heißt, ich muss nicht nur sozusagen ein Auto mir angucken, sondern ich habe gerade die Daten von allen. Das können Sie ja auch dezentralisieren. Also Sie können technologisch die Speicherung von Daten so absichern, dass sie auch dezentral ist, dass nicht alles, dass sie zusammengeführt werden können. Also da gibt es ja auch viele technologische Möglichkeiten. Und deswegen müssten wir in Deutschland diese Datenschutzpolitik eigentlich zu einer Datensicherheitspolitik machen und dann eben auch, und dann bin ich auch am Ende, sagen, hier im Gesundheitsbereich ist der Mehrwert, dass wir auf Daten zugreifen können, für alle viel höher als Risiko. Und ich glaube übrigens auch, die Bevölkerung wird das mitmachen. Die deutsche Bevölkerung oder wenn ich mit Leuten spreche, eher als neugierig interessiert. Aber wenn die Politik schon immer ängstlich kommuniziert, dann kann ich nicht erwarten, dass die Gesellschaft das anders macht.
Das ist ein guter Punkt. Ich glaube auch, dass tatsächlich Datenschutz als Thema ist vielleicht auch einfach sehr abstrakt jetzt im Vergleich zu vielleicht eben der konkreten Handlung beim Einkauf oder schön, dass Sie vorhin das Beispiel mit dem Geldbeutel gebracht haben. Ich habe tatsächlich vor anderthalb Jahren meinen Geldbeutel verloren, war der Ausweis weg und der Führerschein. Dann habe ich den E-Ausweis bekommen, hatte ich vorher nicht und brauchte aber auch einen Führerschein, um Gottes Willen. Ja, so lange ist es dann doch her, wüsste nicht, wo ich dieses Schreiben vom Kfz-Bundesamt ist es, glaube ich, herbekomme, was man dafür braucht, dass man einen Führerschein hat. Und habe dann in dieser Ausweis-App so ein bisschen rumgedudelt und herausgefunden, das ist eines der Schreiben, was man sich relativ schnell abrufen kann. Und saß dann auf dem Amt, habe mit meinem neuen E-Ausweis mir dieses Schreiben in 2 Minuten geholt. Und hatte dann quasi schon alle Dokumente da, um gleich den Führerschein zu beantragen. Und ich glaube, wenn es so konkret wird, ich habe das Beispiel auch immer mal wieder bei Freunden, Verwandten erzählt, die meisten sagen, ja klar, das ist ja total angenehm. Was, glaube ich, trotzdem immer abstrakt bleiben wird, ist ja sozusagen der unglaubliche technische Fortschritt, der dahinter steckt. Da kommen so die bekannten Buzzwords, wir haben Big Data, Künstliche Intelligenz, Quantencomputer. Also es wird gefühlt immer schneller, ich glaube, wird auch tatsächlich immer schneller. Die Verwaltung, haben wir jetzt vielleicht auch so ein bisschen ja auch schon etabliert, hinkt da hinterher. Jetzt konkret zu dem, was ja auch gerade, glaube ich, in der Politik viel diskutiert hat. Wie oder kann KI bei der Automatisierung von Standardverfahren helfen? Was sind die Voraussetzungen? Was sind vielleicht auch schon Beispiele?
Ja, also kann sie helfen? Ja, natürlich. Kann sie jetzt schon so viel helfen, wie sie in 10 Jahren wahrscheinlich wird helfen können? Nein. Also ich sage immer, kurzfristig wird die werden die Vorteile von KI sehr überschätzt und langfristig werden sie sehr unterschätzt. Was braucht KI oder was müssen Sie machen, um am Ende wirklich sehr, sehr mit KI unterstützt Dinge machen zu können? Sie brauchen Daten. Also die KI lernt ja. Also es ist ja kein kluges System von Tag 1, sondern Sie müssen im Grunde genommen Verfahren, Systeme mit Daten füttern und die müssen auf Daten lernen. Und natürlich, je mehr Daten Sie in einem Bereich haben, desto besser können Sie dort Data Analytics, also Datenanalyse und dann am Ende Machine Learning, Künstliche Intelligenz, das sind ja verschiedene Abstufung von Künstlicher Intelligenz, können Sie dann anwenden. Also nehmen wir mal den Bereich, wo gibt es die meisten Daten, historisch gesehen im Steuerbereich. Ja. Gerade wenn Sie ein sehr dichtes Steuerverwaltungsnetz wie in Deutschland haben, könnten Sie natürlich gerade im Steuerbereich, wo übrigens am meisten Personal fehlt aktuell, also Sie sehen schon in den Ländern, in den Finanzbehörden fehlt massiv Personal und es wird in den nächsten Jahren massiv Personal in Pension gehen. Das heißt, da wird es überhaupt keine Alternative mehr geben, als zu sagen, wenn wir Steuergerechtigkeit weiterhin garantieren wollen, sprich, dass nicht das Los und das Glück entscheidet, wer denn geprüft wird und wer nicht oder ob man fristgerecht vielleicht noch Steuern nachfordert, dann muss man das einsetzen und da wird KI eine große Rolle spielen. Das große Problem für Staaten ist, sie müssen diese Daten aufbereiten, strukturieren und zugänglich machen. Also das ganze Thema Künstliche Intelligenz, davor liegen sehr, sehr viele, ich sage immer, unsexy Aufgaben, nämlich die Recheninfrastruktur zu schaffen, also Rechenzentren zu haben oder die Cloud, dann die Daten zugänglich zu machen, die zusammenzuführen, auch nach Standards zusammenzuführen, um dann daraus sozusagen Lösungen zu entwickeln, die am Ende der Verwaltung dann deutlich helfen würden. Und daran scheitert es meist, weil das ist eine Hausaufgabe, wo Sie sich nicht vor die Presse stellen können als Politiker und sagen können, guck mal hier, wir haben jetzt eine KI-Lösung, sondern da muss man wirklich im Hintergrund die Strukturen ändern. Und dann kann man in der Tat in der Zukunft zum Beispiel im Steuersystem ganz, ganz viel machen. Das wird viele Leute sehr freuen, nämlich die Finanzminister und Finanzminister, weil sie wahrscheinlich viel mehr Geld einnehmen. Aber natürlich wird das auch bedeuten, dass wenn Sie standardmäßig jede Steuererklärung heute dann kontrollieren können, und zwar automatisiert, dass natürlich Sie auch schneller auffliegen, wenn Sie da mal einen Fehler machen.
Das stimmt wohl, ja, wobei ich habe also jetzt von jetzt Bekannten, die in Ländern tatsächlich arbeiten, wo wohl tatsächlich die Steuererklärung auch in 10 bis 15 Minuten am Handy zu machen ist.
Absolut,
glaube ich, dass der geringste Vorbehalt ist, weil das Argument immer ist, also sozusagen, wenn ich ein relativ einfaches Steuerverfahren habe, Haushalt zwei Angestellte, dann passiert es in der Regel, habe ich irgendwelche Sonderformen von Finanzen oder Investitionen, dann kann ich da auch nochmal ran, also auch in diesen Ländern.
Ja. Eine Ergänzung, wenn Sie mir noch erlauben, in dem Bereich. Technologie einzusetzen ist kein Selbstzweck. Das ist toll und gut, aber gerade im Steuerbereich, Sie können das Steuersystem jetzt kurzfristig ganz schnell entlasten, wenn Sie politisch dafür sorgen, dass nicht mehr so viele Leute überhaupt eine Steuererklärung machen müssen, zum Beispiel. Also Sie können die jetzigen Finanzämter erstmal für viele Jahre weiter entlasten, jetzt auch nicht ins Unendliche, aber doch für ein paar Jahre, wenn Sie einfach sagen, jemand, der ein ganz normales Angestelltenverhältnis hat und wo so klar ist, wie die Steuerklasse ist und so weiter, warum müssen diese Personen eine Steuererklärung machen? Ja, das heißt, da können Sie alleine sagen, okay, die Steuererklärung muss für eine Gruppe von Leuten, die müssen diese Steuererklärung machen, aber eine normale Angestellte oder so dann nicht. Ich weiß, dass ja viele dann immer sagen, ja, sonst kann ich mir auch keine Steuern zurückholen, aber durch eine Vereinheitlichung des Steuersystems können sie auch erstmal sehr viel Entlastung schaffen, die dann durch technologische Mittel noch mal viel, viel besser wird. Aber es ist nicht nur Technologie, auf die wir warten sollten. Sie können auch in der Steuerpolitik selber sehr, sehr viel bewirken.
Das genau, also getreu dem Prinzip Form follows Function, dass man vielleicht auch einfach sozusagen erstmal auch die analogen Prozesse reformieren muss, bevor man die digitalen Aufsätze da einführt. Jetzt haben Sie eben kurz auch beschrieben, dass ja gerade in den Steuerbehörden Personalmangel herrscht. Wenn man bei KI ist, ist man auch relativ schnell in der politischen Diskussion bei der Frage Fachkräftemangel. Die offensichtliche Frage hier vielleicht, kann KI den Fachkräftemangel auffangen oder verstärken oder ist es auch eine Diskussion, die bis zu gewissen Grad virtuell ist, weil es ja letztlich zwei zunächst mal entkoppelte Prozesse voneinander sind?
Ja, kommen wir zu dem Zusammenhang Staatsmodernisierung und Verwaltungsdigitalisierung. Wenn wir jetzt die Technologien einsetzen würden, ohne die Prozesse zu verändern, dann wären wir, ich sag's mal sehr deutlich, wären wir ziemlich dumm. sondern wir haben ja jetzt im Grunde genommen dadurch, dass der Druck so hoch wird, nämlich wir haben weniger Geld, also Deutschland wird weniger Geld haben in den nächsten Jahren, einfach, ich sage immer so, die Bonner Republik, ein Prinzip der berühmten Bonner Republik war, wir haben ein Problem, also geben wir mehr Geld oder mehr Personal. Das waren so die beiden großen Lösungsmechanismen. Und beides ist nicht mehr da. Also wir können quasi jetzt in den nächsten Jahrzehnten nicht mehr mit mehr Geld oder mehr Personal die Probleme lösen oder übertünchen. Ja, wir haben ja meistens die Probleme nicht gelöst. Wir haben einfach nur was drüber gekleistert sozusagen. Und es wäre jetzt vollkommen falsch und es wäre eine wahnsinnige Chance, die wir jetzt verpassen würden, wenn wir jetzt nicht sagen würden, okay, bevor wir jetzt Technologie in dem alten System anwenden, um das alte System zu stabilisieren, gucken wir uns an, wie können wir die Strukturen verändern, um dann mit Technologie diese neuen Strukturen noch besser zu machen. Und das ist ein klassisches Beispiel, das Sie haben. Also wenn Sie irgendwo sehen, dass es Personalmangel gibt, vor allem in so klassischen Verwaltungsfunktionen, das können Sie nicht machen, das können Sie nicht im Bau machen, ne? Oder wo Sie wirklich noch Personen brauchen. Aber dann wäre es immer gut zu sagen, okay, bevor Sie den Prozess digitalisieren oder KI einsetzen, gucken Sie sich die Struktur nochmal an, braucht man die überhaupt noch? Erstens. Und wenn man sie noch braucht, wie können wir sie so weniger komplex machen, so viel einfacher machen, um sie dann mit technologischen digitalen Lösungen besser zu machen und vielleicht auch so zu bauen, dass man vielleicht kaum noch Personal dafür braucht. Das wird nicht dazu führen, das sage ich jetzt direkt, dass man dann hunderttausende Leute entlassen muss. Ganz im Gegenteil, der Staat hat jetzt schon wahnsinnig 10.000 Stellen nicht mehr besetzt. Also ich habe überhaupt keine Sorge vor Arbeitslosigkeit der Beamtinnen und Beamten. Das große Problem ist vielmehr, was macht ein Staat eigentlich, in dem wesentliche Funktionen nicht mehr zu besetzen sind, weil die Wirtschaft zieht ja auch die Leute weg und der Staat ist Konkurrent für die eigene Wirtschaft. Also der Staat schadet sich ja doppelt, wenn er ineffiziente Strukturen aufrechterhält, dafür Leute teuer einkaufen muss, die langfristig finanzieren muss und diese Leute fehlen der eigenen Wirtschaft. Also der Staat, ein analoger Staat schadet sich langfristig selbst.
Zumal, also das hatte ich jetzt auch schon vermehrt sozusagen aus der Wirtschaft gehört, dass gewisse Überregulierungen ja auch dazu führen, dass diese Fachkräfte, um die ein Wettbewerb besteht, ja auch in die Unternehmen gehen, weil die Unternehmen Compliance-Prozesse bedienen müssen, die sie, und das ist natürlich nicht nur auf deutscher Ebene, das ist bekanntermaßen auch aus der EU,
bedienen. Es gibt eine Zahl aus Berlin, zum Beispiel, es ist eine sehr junge Studie gewesen, die gesagt hat, also neben dem einfach demografischen Rauswachsen in den Finanzbehörden verlieren die Finanzbehörden in Berlin jedes Jahr mindestens 5% ihrer Belegschaft an die Privatwirtschaft. Das heißt, das Land und die Verwaltung bildet die Leute im Steuerbereich und im Finanzbereich teuer aus. Das ist eine sehr gute Ausbildung. Und natürlich suchen auch Steuerberatungen händeringend Leute. Und wer dann mal ein paar Jahre in der Steuerverwaltung im Staat gearbeitet hat, ist natürlich wahnsinnig wertvoll für jedes Unternehmen. Also ist natürlich klar, also der Wechsel von der Verwaltung in die Wirtschaft ist sehr viel einfacher als andersrum. Es hat nicht nur was mit den Gehaltsstrukturen zu tun, aber da sieht man eben auch, dass egal wie viel, der Staat kann dieses Geld gar nicht bezahlen. Der wird nie wettbewerbsfähig Gelder zahlen können, wie es die Wirtschaft tut. Im KI-Bereich, im künstlichen Intelligenzbereich verdienen Leute mittlerweile bis zu 900.000 Euro im Jahr, weil einfach das Talent so rar ist und das wird der Staat niemals kopieren können.
Und dann jetzt mal zugespitzt gefragt, bewegt man sich da nicht auch unweigerlich auf einen Moment zu, wo die Digitalisierung politische Reformen schlichtweg überholt? Also wenn wir sagen, wenn wir jetzt mal sagen, irgendwann ist Software, ist Hardware so leistungsfähig, dass sie selbst den komplexesten Prozess abbilden kann, dann ist vielleicht eine steile These, aber dann bewegen wir uns in einem Reformfenster, wo wir die Prozesse noch verändern und dann irgendwann vielleicht auf den Punkt kommen, wo das auch einfach die Technik machen kann, ohne dass wir was verändert haben.
Ja, das halte ich aber für einen sehr gefährlichen Kipppunkt für eine Demokratie. Okay. Und das ist das, was wo ich, sage ich auch ganz ehrlich, jetzt nicht pessimistisch oder auch nicht ängstlich Sorge vorhabe, aber ich glaube, das ist ein Risiko, das die Politik noch gar nicht erkannt hat. Ich würde ja heute mal die Behauptung aufstellen, das ist jetzt wieder etwas plakativ, aber ich sage es trotzdem. Wir sind immer weniger dazu in der Lage zu verstehen, was wird im Finanzsystem, im Steuersystem bewirkt, wenn es irgendwie eine politische Veränderung gibt. Das System ist so komplex geworden, dass selbst im Bundesfinanzministerium, glaube ich, es den Leuten zunehmend schwerfällt, nachzuvollziehen, was ändert sich eigentlich, wenn wir das Zahnrad A drehen. Mhm. Und das ist diese enorme Komplexität, die wir über die Jahrzehnte in diesem System aufgebaut haben. Jetzt klingt es etwas seltsam, wir beherrschen die jetzt noch, Ja, weil es niemand anders gibt, der die auflösen kann. Wenn wir wirklich mal dazu kommen, dass durch technologische Lösungen Komplexität einfach durch Dritte, durch Privatanbieter auflösbar ist, dann hat der Staat selbst diesen Vorteil, nämlich dass es seine Komplexität ist, verloren. Mhm. Und dann wird man irgendwann sagen, warum haben wir den eigentlich noch? Wir brauchen den vielleicht nur noch für Polizei und für Militär und für Sicherheitsfragen. Aber alles, und selbst die kann man ja privatisieren. Also ich bin jetzt mal sehr, sehr, sag ich mal, eher in den Negativszenarien irgendwo unterwegs. Und deswegen ist diese Frage der Staatsmodernisierung, also Strukturen schaffen, die sozusagen mithalten können, die den Staat nach oben ziehen und auch sozusagen an der Spitze stehen lassen. Deswegen ist das unglaublich wichtig für die Zukunft der Demokratie. Es geht nicht um die Führerscheinverlängerung, wenn wir über das Thema reden, sondern um die grundsätzliche Frage, wie positioniert sich der Staat gegenüber privaten Anbietern und ist der Staat sozusagen als alleiniger Akteur in einer Demokratie mit seiner Verwaltung verantwortlich für das, was passiert. Meine Theorie ist immer, wird der Staat nicht technologiefähig, und damit meine ich Umgang mit den großen technologischen Herausforderungen, auch die Anwendung unter eigenen Rahmenbedingungen, mit eigenen Regeln, dann wird die Demokratie nicht überleben, weil irgendwann wird sich irgendwann einer fragen, warum mache ich das eigentlich? Und wir sehen das ja jetzt schon im Gesundheitsbereich, dass das anfängt. Wir sehen das in vielen anderen Bereichen. Wir sehen das im Bildungsbereich. Da gibt es überall jetzt schon Entwicklungen, wo viele sagen, im Moment mal, Anbieter A macht das so viel besser als der Staat selber. Das ist gefährlich.
Also Komplexität abbauen, um sie überhaupt zu beherrschen, könnte man sagen.
Das ist ganz wichtig und das können Sie halt mit einer Staatsmodernisierung machen. Dafür brauchen Sie erstmal keine digitalen Tools, sondern da müssen Sie mal in alle möglichen Dinge gucken, die jetzt bestehen. Also die Geschäftsordnung der Bundesregierung zum Beispiel ist eine von vielen Beispielen, wo Sie sagen, die wurde geschrieben in einer Zeit, die ganz anders war. Und natürlich müssen Sie sich heute überlegen, wie arbeiten Ministerien eigentlich zusammen? Wie machen Sie die handlungsfähiger? Sie kennen die Diskussion um den Bundessicherheitsrat zum Beispiel. Das ist nichts anderes als überlegen, führen Sie bestimmte Fähigkeiten zusammen, um schneller reagieren zu können. Das ist ja alles ein Element der Staatsmodernisierung. Aber das ist immer nur punktuell. Ja? Und da müsste man sich einmal mit auseinandersetzen. Und da kann der Bund ganz alleine mit anfangen. Da braucht er kein Bundesland dafür.
Das führt uns wieder zurück, wo wir auch so ein bisschen uns, glaube ich, dem Ende nähern. Was wir eingangs schon hatten, man hört dann eben häufig, Staatsmodernisierung muss Chefsache werden oder wir brauchen den großen Wurf, sagen andere wiederum, und ich glaube auch mit guten Argumenten, also auch Menschen, glaube ich, die aus der Software-Szene kommen und eben mit solchen iterativen Prozessen arbeiten, sagen, es muss kontinuierlich passieren, es müssen vielen kleinen Schritten erfolgen. Ich denke, im Zweifelsfall und je nach Kontext ist ja beides richtig. Das hatten wir eingangs auch schon. Aber da wir ein politischer Podcast sind, würde mich trotzdem nochmal die Frage zugespitzt interessieren. Was bedeutet für Sie in dem Zusammenhang politische Führung? Wo braucht es den großen Wurf und wo braucht es die kleinen Schritte?
Ja, also erstmal brauchen wir in der Tat, in Deutschland kommen wir jetzt mal auf das, wenn man mal im deutschen Beispiel ist, wir brauchen im Bundeskanzleramt Leute, die dieses Thema als strategisches Thema sehen. Ich arbeite mit dem Bundeskanzleramt viel zusammen. Ich sage jetzt nicht, dass die da jetzt da sind, es nicht sehen, aber die haben natürlich ganz viele andere Probleme und sie priorisieren es ständig runter. Jetzt gibt es rationale Dinge, wo ich auch sage, ich verstehe, warum sie das tun. Aber das ist auch ein bisschen, vielleicht ist die langfristige Bedeutung für dieses Thema wird da noch zu wenig gesehen, weil man immer noch denkt, ja, es ist OZG, es ist Online-Zugangsgesetz, es geht im Grunde genommen nur darum, die Prozesse, die wir jetzt haben, zu digitalisieren und dann ist es doch auch gut. Ich glaube, wir müssen wirklich sagen, welche Art von technologischem Staat wollen wir eigentlich haben. Es ist genauso gut, wie wir sagen, wir sind ja ganz schnell dabei zu sagen, wir wollen eine soziale Marktwirtschaft haben. Das ist ja ein visionäres Ziel gewesen. Ja? Und das heißt, Deutschland hat das ja schon mal gesetzt. Und genauso gut wird man sich die Frage jetzt stellen müssen, was ist denn eine soziale Marktwirtschaft im Kontext dieser ganzen neuen Technologien. Das sieht dann eben ganz, ganz anders aus. Also wir müssen schon ein bisschen den Horizont aufmalen und sagen, wir wollen zu den drei besten Gesundheitssystemen der Welt gehören. Das wäre mein Ansatz. Ich weiß, dass viele jetzt lächeln und sagen, naja, das ist sehr, sehr idealistisch. Ich glaube übrigens, dass die Bundesrepublik genauso entstanden ist. Ja, dass man gesagt hat, wir wollen das und das Land haben, wir wollen die Ambitionen haben. Da haben damals bestimmt auch viele gesagt, das ist doch Unsinn. Ja, guckt euch mal um im Land. Und genauso ist es heute wieder auch. Da darf man sich nicht von abbringen lassen, wenn Leute das belächeln. Und genauso gut müsste man eigentlich sagen, wir sind eine Industrienation. Wir sind auf Platz 3 noch der Welt, was die Wirtschaftskraft angeht. Natürlich brauchen wir dann eins der 3 besten Bildungssysteme der Welt. Und wie kriege ich das denn hin? Und dann werde ich immer sehen, okay, ich muss auch digitale technologische Lösungen nutzen, weil manche Bundesländer die ganzen Schülerinnen und Schüler schon gar nicht mehr beschulen können, weil einfach die Lehrerinnen und Lehrer fehlen. Also ich habe einer Bildungsministerin mal vor einigen Wochen gesagt, ihr müsst darüber nachdenken, ab wann bestimmte Fächer bei dir in deinem Bundesland von Lehrerinnen oder Lehrern unterrichtet werden, digital, die aus einem anderen Bundesland kommen. Das wird passieren, ja, weil sie nicht mehr in jedem Bundesland, in jeder Stadt alle Fächer anbieten können, schlicht und ergreifend, weil die Lehrerinnen und Lehrer fehlen. Und das will natürlich, da wird immer genickt, aber in der politischen Diskussion kommt das nicht. Das heißt, es ist eine längere Antwort jetzt leider gewesen, aber das ist ganz entscheidend, dass man das versteht und dass man dann auch in der Startspitze sagt, wir müssen ein Setup bauen, eine organisatorische Form, die diese Themen angehen kann. Ich will jetzt nicht vom Digitalministerium reden. Ich finde diese Debatte vollkommen falsch geführt über das deutsche Digitalministerium. Aber man muss das in dem Sinne zentralisieren. Man muss im Bund eine Einheit schaffen, die das nur für den Bund angeht. Und vor allem, was man nicht machen muss, ist es auch so ein bisschen immer das deutsche Besondere, dass man immer denkt, wir müssen alle im Boot haben und dann erst können wir loslaufen. Also erst, wenn Bund und Länder sich einig sind. Ich würde es überhaupt nicht machen. Ich würde sagen, der Bund fängt für sich an. Der Bund macht das, was er alleine machen kann, baut das auf, teilt die Erfahrungen und lädt dann die Länder dazu ein und sagt, wollt ihr mitmachen? Warum? Für die Länder wird es deutlich preiswerter werden. Der Bund hat teilweise das Geld noch mehr. Es muss nicht alles doppelt und dreifach entwickelt werden. Also da anfangen, wo man alleine vorangehen kann. Und dafür muss man Leute haben, die das Thema wollen und auch unter ihre Fittiche nehmen, weil, als letzter Satz, Sie müssen das nicht selber machen als Kanzlerin oder Kanzler. Wenn Sie es nicht wollen oder nicht können, was ja auch okay ist, dann müssen Sie Leute holen, die das wollen und die das können. Und dann müssen Sie diese Leute schützen. Das ist ganz entscheidend. Also die Eigenschaft einer sehr, sehr guten Führungskraft in solchen Veränderungszeiten ist, das Neue zu schützen. Ja? Und das müssen Sie tun. Und deswegen ist die Frage, ob wir jetzt ein Digitalministerium brauchen als x-tes Ministerium neben den vielen anderen, die Frage, die ganz zum Schluss kommt. Die erste Frage, die Sie sich stellen müssen, ist, verstehen Sie dieses Thema als ein strategisches Thema für die Zukunft dieses Landes? Und da sind wir jetzt.
Das ist wirklich eine schöne Wendung, das neue Schützen. Ich sehe da auch sozusagen zwei Ideen verwirklicht, die in der Staatsmodernisierungsdebatte immer eine Rolle spielen. Das eine klingt immer so sehr nach, ich sag mal, Expertendiskurs. Das sagt, wir brauchen Wirkungsmodelle, wir brauchen Indikatoren, wir brauchen KPIs, wie es in der Wirtschaft heißt. Und Sie haben jetzt von Zielbildern gesprochen und ich glaube, da lässt sich ein sehr konkreter Vorschlag mit, sagen wir mal, einem sehr hohen politischen Anspruch verknüpfen. Weil da geht es ja nicht um irgendwelche Maßtabellen, sondern geht es ja wirklich um eine Zielvorstellung, wie soll unser Land in 15, 20 Jahren aussehen.
Nehmen Sie das Grundgesetz, die Entwicklung des Grundgesetzes, das war nichts anderes. Ja, das Land war am Boden, es war zerstört, es war international immer noch weitestgehend isoliert. Deutschland lag am Boden und dann hat man es geschafft, mit sehr viel Ambition, auch mit sehr viel Vision, mit sehr viel Idealismus auch. Also ich benutze diese Worte wirklich. Heute lachen wir über diese. Ne? Wir tun immer so, das Idealistische ist ja naiv und das eigentlich Professionelle ist das doch hier im Augenblick leben und von Schritt für Schritt. Ich halte das alles für Unsinn. Sie müssen professionell Schritt für Schritt gehen, das ist vollkommen klar. Aber das Grundgesetz wäre nicht so entwickelt worden, wenn man nur von Monat oder von Jahr zu Jahr gedacht hätte. Da hat man dem Land eine Struktur gegeben, damit es wachsen, damit es sozusagen heilen kann, damit es sich versöhnen kann mit der Welt, damit es sich neu positionieren kann in einer neuen Nachkriegswelt. Und das steht jetzt wieder an. Ich weiß, es klingt für viele sehr, sehr pathetisch, für mich manchmal selber auch, aber das ist jetzt wieder dran, weil wir haben im 21. Jahrhundert einfach so viele Veränderungen. Wir sehen das ja jeden Tag, wir spüren das ja. Jeder von uns spürt das, ja. Außenpolitisch, sicherheitspolitisch, wie funktioniert der Staat, ist das noch gut? Und deswegen ist das eigentlich jetzt eine Riesenchance, weil die Bevölkerung, glaube ich, alle, die sieht gemeinsam diese Probleme. Und für Politikerinnen und Politiker ist eigentlich nicht so leicht, das aufzunehmen, wenn sie nicht erst noch große Gruppen überzeugen müssen, dass es so ist. Ich glaube, die Gesellschaft spürt das und wartet auch nur darauf, dass es da ein Angebot gibt. Und das fehlt.
Mhm. was man ja letztlich, also wie mächtig das Grundgesetz gewirkt hat, merkt man ja, glaube ich, auch daran, dass vieles von dem, was wir besprochen haben, sicher nicht alles, sicher kann man darüber auch diskutieren, im Rahmen dieses Grundgesetzes ja durchaus möglich ist.
Absolut. Ja? Sie müssen nicht das Grundgesetz groß umbauen. Sie können hier und da ein paar Änderungen machen. Klar, die würde ich langfristig auch machen. Aber damit müssen Sie nicht anfangen, weil wir Deutschen machen ja gerne, es ist so komplex und so groß, dass man sagt, so, wir müssen jetzt das Grundgesetz ändern. Ich würde das alles nicht machen, sondern ich würde sagen, da anfangen, wo man selber Verantwortung hat und wo man selber die Dinge machen kann. Und dann kann es eben auch sehr, sehr gut gelingen. Und das ist in diesem Grundgesetz absolut möglich.
Ja, vielen Dank. Damit wäre ich auch schon fast am Ende. Aber ich glaube, das ist auch ein Podcast, wo man durchaus mal idealistisch sein darf. Deswegen sozusagen die vorletzte Frage, wenn Sie Bundeskanzler wären und quasi unbegrenzt Zustimmung und Ressourcen hätten, einfach mal hypothetisch gesprochen, was wäre denn die eine Staatsreform, die Sie als allererstes angehen würden?
Ich würde erstmal anfangen, wir machen jetzt erstmal nur was den Bund. Also wir gehen als Bund voran. Das ist jetzt noch kein Instrumentarium, aber man wartet jetzt nicht, dass man die Länder mit ins Boot holt und so weiter, sondern man sagt, der Bund hat seine Aufgaben und die gehen wir jetzt an. Das ist eine klare Entschlossenheit. Zweitens würde ich sagen, würde ich mal der Bevölkerung ein Bild davon geben, was heißt das eigentlich, wenn wir als Demokratie technologiefähig werden müssen? Also sagen, was heißt das im Bildungsbereich, was heißt das im Sozialbereich? Ich erinnere mal an die aktuelle Debatte für eine politische Maßnahme, nämlich die Kindergrundsicherung, 5000 Stellen zu schaffen. Ich glaube, da weiß jeder, dass das einfach Unsinn ist und da muss der Letzte gesehen haben, dass dieser Staat einfach ein Organisationsproblem hat. Also das wirklich mal deutlich machen. Und dann würde ich gar nicht die Riesenprojekte machen. Ich würde an vielen kleinen Projekten anfangen. Ich würde sagen, wir definieren mal in jedem Politikfeld 2, 3 Beispiele, die zum Beispiel meine Eltern auch sehen würden oder die auch Eltern sehen würden, die Kinder haben. Und an diesen kleinen Beispielen der Bevölkerung zu zeigen, dass es geht, es dann weiterentwickeln, groß zu machen. Ich würde nicht die riesen bombastische 1,4 Milliarden Projektreform machen, sondern wie alle anderen Länder überhaupt viele sehr gute kleine Projekte starten, schnell operationalisieren, zentral durchführen. Ich würde ein Zentralbudget bauen. Sie haben Macht in der Politik, wenn Sie das Geld haben. Das heißt, ich würde da, Stichwort Organisation des Themas, auch erstmal kein Ministerium bauen. Ich würde unter dem Kanzleramt eine Einheit bauen, die eine Z-Abteilung hat, also eine Zentralabteilung. Das ist wichtig in der Verwaltung, weil Sie da sozusagen alles dann selber machen können. Sie müssen mit keinem anderen Ministerium zusammenarbeiten, eine eigene Personalabteilung, eine eigene Haushaltsabteilung, dann fangen Sie an, dann holen Sie richtig gute Leute ran, führen das, holen aus jedem Ministerium einen Staatssekretär, eine Staatssekretärin, die das in dem Ministerium hat und alle Funktionen, die Sie zentral machen können, inklusive des Budgets, bauen Sie einmal für alle, damit nicht jedes Ministerium doppelt und dreifach wieder alles selber machen muss. Und wenn Sie das machen, haben Sie eine Legislaturperiode viel zu tun und ich bin mir ziemlich sicher, Sie haben nach den ersten 4 Jahren auch schon ziemlich viele Ergebnisse.
Mhm. Ich denke, Stichwort ist vor allem schnell, dass man das schnell umsetzt.
Ja.
Nun wissen wir beide, das wäre die letzte Frage, dass man als Bundeskanzler oder in der Politik ohnehin selten so gut wie unbegrenzt Ressourcen, geschweige denn Zustimmung hat. Was wäre denn unter den Voraussetzungen die eine Staatsreform, die Sie gerade für realistisch halten? Also ich sag mal, der kleinste gemeinsame Nenner dessen, um die Ziele, die wir jetzt gerade besprochen haben, zu erreichen.
Also ich glaube, der kleinste gemeinsame Nenner, den alle sehen, dass der gemacht worden ist, die sogenannte Registermodernisierung. Also Sie haben ja vorhin das Thema Daten. Also Register ist auch wieder so ein, also allein auch schon, wie wir Gesetze benennen, Registermodernisierungsgesetz. Also unsexier kann man in der Sprache überhaupt nicht sein. Das ist übrigens auch ein großes Thema für Veränderungen, die politische Sprache in Deutschland. Ist nicht das Thema des Podcasts, könnte aber eins sein. Kein Land kommuniziert so unsexy über die eigene Politik, wie das die Bundesrepublik Deutschland tut, aus meiner Sicht. Also wenn Sie in andere Länder gucken, funktioniert das viel besser. Registermodernisierungsgesetz bedeutet, dass man sozusagen eine zentrale Datenbank hat, wo sie die Grunddaten von uns allen drin legen. Vorname, Nachname, Wohnort, Status, ist man Arbeitnehmer, ist man angestellt, ist man selbstständig, wann ist das Geburtsort, warum? Wenn wir jetzt irgendwas machen, müssen wir ständig unsere Daten eingeben. Also das wissen wir alle. Ich gehe ins Hotel, ich muss meine Daten noch eingeben. Und zwar immer und immer wieder. Das schaffen Sie jetzt Gott sei Dank bei einigen Bereichen ab. Und wenn wir da ein Zentralregister hätten, was wir mit unserer EID, also mit einem Identifikationsverfahren nutzen könnten, dann würde alleine dieser Aufwand, der, ich weiß nicht, hunderttausende Stunden, Millionen Stunden wahrscheinlich insgesamt in ganz Deutschland jedes Jahr, würde wegfallen. Und Sie können eigentlich die gesamte Verwaltungsdigitalisierung vergessen, wenn Sie kein Zentralregister haben, wo wir alle drin sind und wo man dann auch sagen kann, okay, ich gucke mir mal an, Stichwort jetzt auch vielleicht als Beispiel Kindergrundsicherung, ja, dann müssen Sie, um das zu berechnen, müssen Sie ja verschiedene Datenpunkte haben, um zu wissen, wer kann eigentlich auf das Geld dann zugreifen, wer ist berechtigt. Da brauchen Sie zum Beispiel die Miethöhe, ja, weil die Miethöhe zum Beispiel ein relevanter Punkt ist. Ja, gibt es ein Register in Deutschland, wo die Miethöhe festgelegt wird? Nein. Ja, so, und dann müssen Sie einfach mal auch wieder sehr unsexy überlegen, verpflichten Sie jetzt Vermieterinnen und Vermieter, die Miethöhe dann in dieses Register zu stellen, damit der Staat darauf zugreifen kann, um dann automatisiert zu berechnen, Frau Meier ist berechtigt auf diese soziale Leistung. Jetzt, das wäre gut. Warum? Weil Frau Meier müsste dann überhaupt keinen Antrag mehr stellen, weil der Staat automatisch wüsste, wer ist berechtigt, diese Leistung zu bekommen, und dann wird die einfach aufs Konto überwiesen. Ja, in Deutschland, das funktioniert in allen Ländern übrigens so, Sie müssen in vielen Ländern überhaupt keinen Antrag mehr stellen, weil die Politik genau weiß, wer ist berechtigt, diese soziale Leistung zu haben. Und in Deutschland müssen Sie noch, ich weiß nicht, zig Dokumente ausfüllen, die werden dann abfotografiert, auf PDF verschickt und so weiter. Das ist ein einziges Theater. Also diese eine Sache zu lösen, wäre das Erste, was man wahrscheinlich angehen sollte.
Vielen Dank für das Beispiel. Da kann ich nicht umhin, mit einer kleinen Anekdote zu schließen. Als meine Kinder geboren worden sind, habe ich sie natürlich angemeldet und hatte eine Woche später zwei Briefe im Briefkasten, die an meine Kinder adressiert waren.
Steuer-ID.
Die Steuer-ID, genau. Und habe die Briefe aufgemacht, das Name drin, Geburtsdatum, Name der Eltern, Adresse und genau eben, es ist eine einwandfrei identifizierbare ID. Ja. Und seitdem frage ich mich, abgesehen vielleicht von dem 18. Geburtstag, muss der Staat meine Kinder oder mich eigentlich danach nicht mehr fragen, weil er hat das ja
alles. Er hat es alles. Ja. Und das ist eben das, man sagt ja immer so, also auch eine andere Anekdote von mir, der ein CEO von Hewlett-Packard, ein großer Technologiekonzern, der mittlerweile aufgespalten wurde, aber eine Zeit lang sehr, sehr mächtig war. Der CEO hat mal gesagt, wenn HP wüsste, was es alles weiß, dann wären die Dinge viel, viel besser für uns. Und das gilt für den Staat auch. Wenn der Staat wüsste, was er eigentlich alles schon hat, aber er fragt halt immer wieder ab. Ja? Also er muss immer wieder Briefe schicken und dann müssen sie immer wieder diese Dinge ausfüllen, obwohl er das schon, ich weiß nicht, 20 Mal irgendwo abgelegt haben. Und das ist so ein Unsinn, ja? Weil das bindet Personal, das bindet Aufwand. Wenn Sie das mal nachrechnen, wie viel Kosten sind das, wenn Sie einen Stundenlohn drüber legen, da werden Milliarden vernichtet an Produktivkapital. Und deswegen sage ich halt immer, Sie können diese ineffiziente Struktur, die können Sie digitalisieren, sie bleibt aber ineffizient danach. Ja? Mhm. Das heißt, sie wird vielleicht ein bisschen effizienter. Das heißt, in der Kombination aus Staatsmodernisierung, also Komplexität reduzieren, Organisationen umbauen und so weiter, mit der Digitalisierung der Systeme und der Prozesse, daraus wird ein technologiefähiger Staat, der dann das 21. Jahrhundert in allen Politikfeldern auch nicht mehr scheuen muss, denn wenn Sie jetzt mal die Presse sehen, wir fordern in immer mehr Politikfeldern jetzt eine eigene Zeitenwende. Also Zeitenwende im Verteidigungsbereich, jetzt in der Wirtschaftspolitik, in der Bildungspolitik. Und da frage ich mich immer, naja, warum fordern wir jetzt für jeden Politikbereich eine Zeitenwende? Warum bauen wir den Staat jetzt nicht einmal so um, dass er wieder leistungsfähig wird? Dann brauchen wir auch die Zeitenwendendebatten nicht mehr.
Na, und dafür, denke ich, braucht es vor allem Vertrauen. Ich glaube, Vertrauen der Politik in die Bürger, dass man das auch machen kann. Ich glaube, dass viele Bürger das auch mittragen, aber auch Vertrauen der Bürger in die Politik, dass sie das umsetzen kann. Ihnen möchte ich erstmal danken, dass Sie hier waren.
Danke für die Einladung.
Ja, herzlichen Dank. Ich habe viel gelernt und freue mich bei anderer Gelegenheit wieder. Herzlichen Dank, lieber Herr Zimmermann.
Dankeschön.
Das war Folge 92 von ErstStimme. Die nächste Folge erscheint am 15. Mai. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder reinhören und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit.